Dominik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian.
Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Will ich, glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, das hier ist Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast und am Mikrofon sind wie immer die Blatter Orientalis und die Blatella Germanica, eure diensthabenden Kerbtiere hier. Und das ist natürlich wieder vollkommener Quark, denn hier ist der Lars.
Und Brian, der jedes Mal kaputt geht bei deinen Einleitungen. Liebe Zuhörende, ich muss das jetzt wirklich mal sagen, bis auf eine Ausnahme weiß ich nicht, was der Lars an Einleitungen in jeder Folge vorhat. Und es erwischt mich kalt. Genau, so wie die Kerbtiere.
Ich liebe das Wort Kerbtier. Das ist toll, Kerbtier.
Und warum heißen die Kerbtiere?
Naja, weil sie Kerben aufweisen, weil die Körperteile stark voneinander abgesetzt sind. Deswegen heißen sie auch Insekten, von lateinisch Insectum, also das Eingeschnittene.
Mhm.
Aber das kann uns natürlich ein alter Lateiner, wenn man mal einen braucht, ist ja meistens nie einer da.
Oder ein biologieaffiner Zuhörender?
Genau, oder ein Kerbtierkundler, was auch ein sehr schöner Alliteration ist. Gut, haben wir den auch schon rausgehauen. Brian, wie ist es denn?
Ja.
Was macht denn das Knie, mein lieber Kniegodik?
Ach, ich bin jetzt langsam umgestiegen von pflanzlichem Kram auf den harten Stuff, also Voltaren. Ich bilde mir ein, dass es langsam ein bisschen besser wird, aber ich habe mit meiner wesentlich besseren Hälfte auch schon das Commitment, da ist schon der erste Anglizismus.
Die wesentlich bessere Hälfte.
Wo war ich? Ach so, ja. Ich habe mit meiner, wie gesagt, wesentlich besseren Hälfte schon das Commitment. Ich gucke mir das jetzt die Woche noch an und wenn es halt wirklich nicht besser wird, ich bin der Meinung, es wird besser. Ich schmier erst seit 2,5 Tagen. Man darf ja Voltaren nur 2-mal am Tag. Und wie gesagt, aber ich bilde mir ein, dass es besser wird. Wenn es nicht besser wird, ja gute Güte, dann gehe ich halt zum Arzt. Aber ich gehe nicht gern zum Arzt. Aber wenn es halt nicht anders geht. Aber ich kann dich und unsere Zuhörende beruhigen. Es ist jetzt nicht so, dass ich starke Schmerzen habe. Es fühlt sich halt unangenehm an und es ist noch ein etwas dick. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier herumhumple wie Captain Ahab oder so irgendwie.
Gut. Diese Haare im Thunfisch-Episode wird Ihnen präsentiert von Voltaren. Schmieren ohne zu schlieren. Keine Ahnung.
Schmieren gegen den Schmerz.
Schmieren gegen den Schmerz.
Schmieren und Salben hilft allenthalben.
Und du weißt, wessenthalben ich das sage. So, jetzt wird hier schon wieder zu viel gegackert. Wir müssen noch hier was in die Zuhörendenpost abarbeiten, lieber Brian. Und da haben wir ja wieder ein bisschen was auf Social Media zusammengesammelt. Zum Beispiel auf Insta hat uns der Chris geschrieben. Und zwar muss das zu Bühne frei für Spargelspitzen sein. Und Max Wright spielt tatsächlich selbst Klavier. Und wenn das jemand schreibt, wie der Chris, der, sagen wir mal, dessen Nickname auch noch beinhaltet, dass er irgendwas mit Musik zu tun hat, dann nehme ich dem das doch ab. Der ist ja mindestens ein Hobbymusiker, wenn nicht sogar ein Professioneller.
Mir hast du es ja nicht geglaubt.
Nö. Also prinzipiell ist das ja erstmal eine Maßgabe, dir das nicht zu glauben.
Prinzipiell ist mir deine Meinung egal.
Genau. Und halt die Fresse, wenn du mit mir redest. So.
Ja, genau. Du hast ja kein Mitspracherecht. Fokussieren.
So. Und jetzt krieg ich was auf die Mütze. Der Dean schreibt nämlich zu Die Fernsehfamilie, beziehungsweise zu unserer Episode über Die Fernsehfamilie. Leider viel falsch zitiert. Der Satz, die Serie braucht unbedingt einen neuen Autor, sagt Alf über eine Welt voller Hoffnung, nicht über die Krankenhausserie. Und da muss ich sagen, Dean, du hast vollkommen recht, aber ich habe tatsächlich nichts anderes behauptet. Das kleine Larsilein hat sich mal wieder extrem abbeltwatschig ausgedrückt, nämlich was ich gesagt habe, ich zitiere mich jetzt mal selber, war das hier. Eine Welt voller Hoffnung ist übrigens auch ein schöner Gag drin im Englischen bezüglich der Krankenhausserie, die Alf zuvor geguckt hat. Da sagt er jetzt zu Dorothy, diese Serie braucht unbedingt einen neuen Autoren. Und im Englischen sagt er, the show needs a plot transplant. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich habe also Folgendes gemeint, dass er über eine Welt voller Hoffnung eine Aussage trifft und bedient sich damit quasi eines Rückbezugs auf die Krankenhausserie, die er davor geguckt hat. Also er sagt ja nur im Englischen etwas von einer Handlungstransplantation, weil es zuvor um eine Krankenhausserie ging. Und der Dean hat ihm geglaubt, dass ich meinte, dass Alf diesen Gag über die Krankenhausserie macht oder diese Aussage bezüglich der Krankenhausserie trifft. Nein, nein, nein. Ich meinte natürlich bezugnehmend auf die Krankenhausserie von vorher. Sagt er das über eine Welt voller Hoffnung? So, wer dem jetzt noch folgen konnte, dem gratuliere ich von Herzen und er kriegt dann auch bei der nächsten Gelegenheit einen Keks. Also lieber Dean, ich weiß es natürlich, wie rum es gehört, aber ich habe mich mal wieder extrem bescheiden ausgedrückt. Aber danke, dass du das nochmal klargestellt hast.
Ja, von mir auch ein Gruß.
Und zwar einen lieben.
Ja.
Unsere Hörer lieb, ganz lieb, lieb, lieb.
Ja.
Dann schreibt unser lieber guter Freund auf Spotify. Coco Gadgetto. Nein, so, Coco Gadgetto schreibt. Die Episode, in der thematisiert wird, da geht's um Schulden und Sühne. Die Episode, in der thematisiert wird, dass die finanzielle Situation der Tenners es unmöglich macht, dass Lynn auf ihr Wunsch-College gehen kann, liegt tatsächlich noch weit in der Zukunft eures wunderbaren Podcasts. Oh, da schmilzt mein Herz mal wieder. Nebenjob gesucht ist Folge 26 bzw. 52 in der Gesamtzählung aus Staffel 2.
Und?
Er zitiert, ach ja, auf welchem College warst du denn, Dad?
Elmhurst?
Amherst. Meine Familie hatte keinen Außerirdischen.
Amherst, nicht Elmhurst. Ich habe die Elm Street irgendwie mit reingebracht. Aber ja, meine Familie hatte keinen Außerirdischen. Ja.
Zur Elm Street komme ich tatsächlich nachher noch. Da kannst du dich freuen. Aber zuvor noch, wir haben ja mehrere Alexe unter unseren Hörern. Und ein Alex schreibt zu Schulden und Sühne dann noch, ihr habt nix schreiende Antwort. Ja, genau das denke ich. Unterschlagen.
Stimmt.
Genau. Wo Willy in Richtung der Küche brüllt und dann.
$6,000? Oh, stimmt. Wer hat das geschrieben? Der Alex?
Das war der Alex. Ja.
Lieber Alex, ich kann nur mutmaßen, warum wir das unterschlagen haben. Weil einfach Lars und ich in diesem Moment von Max Wright und seinem Ausspruch, der immer lauter wird und dann auch noch Richtung Küche guckt, das hat uns so zerstört, dass wir tatsächlich die nicht weniger komische Antwort von Mr. Minz, dem Fisch, tatsächlich unterschlagen haben. Danke.
Plus, wir haben uns ja noch viel, viel mehr auf die Figur des Nick Minz und auf den Schauspieler und auch auf den, auf die Wiederauferstehung in dem Drei-Fragezeichen-Buch von Hendrik Buchner nochmal konzentriert. Ne? Da war dann plötzlich für dieses Zitat kein Platz mehr. Aber natürlich, das war eine böswillige Unterschlagung.
Bei dem Herrn Buchner möchte ich mich fernmündlich nochmal entschuldigen. Ich habe seinen Nachnamen die ganze Zeit Buchner ausgesprochen. Dabei heißt der Mann ja Buchner.
Richtig, heißt Buchner. Ja,
ja, Verzeihung, das fiel mir dann auf, als du mir Dinge schicktest. Herr Buchner, es tut mir sehr leid, ich werde das künftig korrekt machen.
Na, das wollen wir ja wohl hoffen. So.
Oh.
So, und dann bin ich eigentlich durch, lieber Brian. Das heißt, ich gebe dir mal wieder das Heft des Handelns in die Hand und frage dich, worüber reden wir heute?
Dann handle ich natürlich umgehend. Wir reden heute über Der Kammerjäger und die Kakerlake. Englischer Originaltitel. Ich glaube, ich muss niemandem erzählen, von welchem Song sich das ableitet. Das ist La Cucaracha.
La Cucaracha, genau. Weil das Lied mir Freude macht. Ich singe es morgens, ich singe es abends und auch mal um Mitternacht.
Genau. Für unsere jüngeren Zuhörenden, die es vielleicht nicht kennen könnten. Es ist ein sehr populäres mexikanisches Lied, ich habe gar nicht nachrecherchiert, weil La Cucaracha, bitte, das sollte man kennen. Ich liefere das gerne nach, für unsere jüngeren Zuhörenden, wenn ihr sagt, Brian, nee, also das geht gar nicht, du bringst sonst immer Hintergrundinfos und hier ausgerechnet nicht, ich kenne dieses Lied nicht, bitte liefere das nach. Schreibt's uns an podcast@hare-im-thunfisch.de. Dann werde ich mich da selbstverständlich nochmal reinwühlen. Wir wühlen uns auch nochmal kurz durch die Erstausstrahlungen. Der war gut. 4.5.1987, Erstausstrahlung in den USA. Und am 10.5., also wieder ein Jahr später, 1988.
Am das 10. wird nochmal wichtig nachher für mich, genau, ja.
1988, also ein Jahr später, so macht der Satz Sinn, in Deutschland. Und wir springen, deine Erlaubnis vorausgesetzt, mein lieber Lars, direkt in den Prolog.
Ich bitte darum.
Die Familie Tanner hat offensichtlich gerade gegessen und der liebe Außerirdische packt aus einer Papiertüte offensichtlich seinen Nachtisch aus. Die Tanner sind nicht erfreut. Was ist das denn? Was? Das ist eine Schleimkugel.
Schleimkugel.
Es wird herausgearbeitet, dass er die wohl noch in seinem Raumschiff hatte. Und es aber die letzte ist. Da kommt auch so ganz, ganz kurzer, furztrockener Satz von Willy, ne, als Alf nochmal in die Tüte schaut und sagt, ich glaube, wir haben Glück, und von Willy kommt ein ganz trockenes, das ist ein Irrglaube. Auf jeden Fall referiert Alf nochmal über diese Schleimkugeln und gibt's mit Kirsche, er hätte es gerne mit Kirsche gehabt, aber das letzte Mal gab es nur noch Schneckenschleim und es ist eine Überraschung drin und die Tanners fragen sich, was für eine Überraschung. Ich will es mal so sagen. Bei Kirsche ist eine Kirsche drin.
Ja, er sagt im Deutschen Schneckenschleim, ne, als Geschmacksrichtung. Und im Englischen ist es einfach nur Slug, also einfach nur Schnecke. Ne? Ah. Und deswegen, ja, klar, dann ist vermutlich auch eine Schnecke drin im Zentrum dieser Kugel.
Lecker. Hast du schon mal Schnecken gegessen? Ach nee, du bist ja Vegetarier, Lars.
Naja, aber ich war es ja nicht immer. Du meinst das, was man so in gehobenen Restaurants unter dem Namen Escargot verkauft? Nein, habe ich noch nicht. Du denn?
Ein einziges Mal.
Okay, und wie war das?
Es ist ähnlich wie Spargel, also vom Geschmack her, es schmeckt einfach nach nichts. Die Konsistenz ist, wie man sich's vorstellt, so ein bisschen Kaugummi-mäßig, aber mit der Weißweinsauce, ich fand das gar nicht so schlecht, aber als ich dann fertig war, dachte ich mir dann auch, nee, das, okay, ich hab's probiert, ich kann, wenn man mich fragt, hast du schon mal Schnecken gegessen, kann ich sagen, ja, aber nur einmal, ich muss das nicht nochmal haben.
Gut. Versuch macht klug.
Ja, Versuch macht klug, aber es ist ja nicht das Einzige, was in dieser Tüte ist, denn da fällt eine Kakerlake raus. Jesus Christus, eine Kakerlake. Der trockene Kommentar des Außerirdischen. Oh, da war wohl jemand beim Saubermachen ein bisschen nachlässig.
Das ist so gemein. Das gibt es nicht.
Unglaublich.
Dass man aus einem eigenen Fehler noch so eine Spitze machen kann. Was fällt diesem Außerirdischen ein? Wirklich.
Kates Gesichtsausdruck spricht Bände und sie sagt ja auch noch sowas wie, es kam aus deiner Tüte. Und die Antwort, das war das letzte Mal, dass ich bei Ed's Bäckerei gekauft habe.
Bei Ed's
Bäckerei. Oi, Bosche Moi. Und damit ist der Prolog.
Und das
auch
ist
schon
natürlich
vorbei.
Doppelt witzig, weil erstens ist er sehr, sehr weit weg von Melmac, um nochmal ein Ed's Bäckerei einkaufen. Zweitens
Richtig.
Wird es Ed's Bäckerei nicht mehr geben. Und
Richtig.
Ja, solche Pointen sind natürlich gleichermaßen tragisch wie unglaublich lustig.
Man könnte jetzt natürlich aber auch mutmaßen, dass vielleicht hat er es ja unterwegs gekauft und nachdem Melmac kaputt gegangen ist, ein Ed's Bäckerei ist auf dem Planeten, wo die zweiköpfigen Frauen sind. Da kommen wir ja noch dazu.
Oder vielleicht gibt es eine Filiale auf Alvins Höhe.
oder bei Dave. zu sehr abschweifen. Wie gesagt, der Prolog ist damit vorbei und wir springen in den Akt 1 und wir sind immer noch in der Küche. Die Tanners sind in heller Aufregung. Kate hat offensichtlich, gut, sie ist eine sehr gute Hausfrau oder keine Ahnung. Nee, ich würde mir das eher so ableiten, dass halt die Kakerlake als solches, das ist ja meistens ein Sinnbild für schlechte Hygiene und ähnliches. Da können die Tiere nichts dafür, aber sie fühlen sich da halt wohl. Und sie ist wahrscheinlich deswegen so angewidert, weil, ja, also für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich steht eine Kakerlake für nichts Hygienisches. Obwohl das Tier nichts dafür kann.
Nein.
Das ist ja ähnlich wie Ratten. Ratten sind hochintelligente Tiere. Das Problem mit den Ratten ist, man möge mich hier verbessern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich recht habe. Aber das Problem, was Ratten haben von ihrer, die werden nicht krank. Das heißt, die können Träger von schlimmen Krankheiten sein, werden aber selbst nicht krank. Ich glaube auch die erste Welle der Pest ist durch Ratten ausgelöst worden damals im Mittelalter.
Richtig, aber da sind es ja die Flöhe, die irgendwie das Blut der Ratte infizieren, die Ratte selber erkrankt, also sie ist infiziert, erkrankt aber nicht, ne?
Ja. Sie ist also der klassische Patient Null. Aber von den Säugetieren zurück zu den Insekten beziehungsweise den Kerbtieren. Der kleine Brian, dem kleinen Brian fällt auf, dass die Kakerlake ja blaue Augen hat. Und Alf antwortet trocken, natürlich hat sie blaue Augen, sie ist eine Kakerlake. Du weißt, was jetzt dann gleich kommt, ne? Eine kurze Diskussion, dass Kakerlaken keine blauen Augen haben. Hm? Kennt ihr nicht den Song? Der Himmel war so blau wie die Augen einer Kakerlake.
Ich hätte ja sehr gerne mal die blauen Augen der Kakerlake gesehen. Ich finde das eine sehr schöne Idee, die Exotik dieser außerirdischen Kakerlake auf diese Art zu unterstreichen. Aber auch wenn es der Fantasie der Zuschauenden überlassen bleibt, wie sie jetzt tatsächlich aussieht.
Ja.
Das hat man ja aus anderen Gründen so gemacht. Ne?
Ja. Wir sehen ja später noch ein paar Stücke von der Kakerlake.
Ja, immer nur Stückwerk.
Ja. In Willy kommt natürlich der Forscher heraus.
Ja.
Kate möchte das Insekt sofort ermorden. In Willy kommt der Forscher raus. Sagt sie, Kate, wir haben hier ein seltenes Exemplar von Melmac. Und Kate antwortet, wir haben bereits ein seltenes Exemplar von Melmac. Doch damit nicht genug. Die Puppe? Vergleichst du mich etwa mit einer Kakerlake? Kate ignoriert ihn, sagt irgendwas, was aber nichts zur Sache tut, läuft an ihm vorbei und die Puppe ruft ihn hinterher, antworte mir!
Ja, es gibt leider gerade Wichtigeres zu tun, als auf Alfs Gefühle Rücksicht zu nehmen.
Das ist richtig, denn Willy hat schon einen Plan entworfen. Da habe ich was Schönes für dich. Er erzählt von einer Schachtel und dass sie in die Mitte einen Krapfen legen. Und hier, stopp. Hast du, als Willy das Wort Krapfen erwähnt, mal auf die Puppe geachtet? Sie schmatzt wieder, als sie das Wort Krapfen hört.
Mhm. Das wird ja auch nochmal aufgegriffen. Ja. Und natürlich, wir sind Mitte der 80er, damit wir das kurz abgehandelt haben, wurde hier Donut mit Krapfen übersetzt. Weil, ihr Lieben da draußen, die ihr jüngeren Datums seid, ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber es war tatsächlich mal so, dass es eine Zeit gab, wo wir nicht wussten, was ein Donut ist und wo er nicht bei jedem Bäcker um die Ecke verfügbar war. Der erste Donut, glaube ich, den ich gegessen habe, der war irgendwann mal so als Dessert bei McDonald's und das war ganz besonders. Der kostete ein Donut irgendwie eine ganze Mark und schmeckte furchtbar, schmeckte wie vollgeschwitzte Wolldecke. Es war furchtbar.
Lecker. Also ich kannte Donuts, ich war ja ein großer Freund vom 80er Jahre Actionkino und da war ja das Klischee, dass die Polizisten die ganze Zeit nur am Donuts futtern
Richtig.
Sind.
Richtig, man kannte das dann eher aus dem Fernsehen irgendwann, aber auch dort sehr, sehr oft mit dem Wort Krapfen übersetzt, ne? Wie hier eben bei Alf auch. Auch in den Filmen.
Richtig, genau.
Das hat man jahrzehntelang wahrscheinlich so durchgezogen. Bevor wir dann irgendwann mal auch gesagt haben, okay, ein Bagel ist ein Bagel, ein Donut ist ein Donut.
Genau, mit den Bageln war das dasselbe. Und ein Bagel ist ja im Grunde genommen nichts anderes wie ein Donut, nur aus Brötchenteig. Aber jetzt weg von der Kulinarik. Wir waren schon bei den Schnecken und jetzt sind wir bei Bagels und Donuts. Denn während Willy weiter referiert, hört man ein Geräusch. Ich glaube, die Länge hat ungefähr gestimmt. Denn Kate hat die Kakerlake totgesprayt und Willys Kommentar, die Schachtel können wir vergessen. Der Außerirdische, was jetzt kommt, das ist, das ist großartig. Der Außerirdische antwortet, war da nicht eben von Krapfen die Rede? Kate maßregelt wegen der Kakerlake, Kakerlaken sind Ungeziefer, die müssen weg, lalalala. Der Außerirdische sagt dazu, was ist denn, ich denke, wir reden über Krapfen. Die Tenners diskutieren weiter. Wir sollten die Kakerlake begraben. Nein, wir sollten sie nicht begraben, wir sollten sie untersuchen. Willy, der Forscher. Der Außerirdische.
Der Forscher.
Der Außerirdische. Also ihr macht mich neugierig. Was habt ihr denn die Krapfen gefüllt?
Das.
Ja. Mit nichts. Mit nichts? Bei den vielen Füllungen, die es heutzutage gibt? Es geht weiter darum, um die Kakerlake. Und die Puppe guckt kurz runter und sagt, wozu, sie ist nicht mehr da. Die Kakerlake ist offensichtlich verschwunden.
Stopp.
Ja.
bevor wir das vergessen, du hast jetzt zweimal Willy, den Forscher, angesprochen.
Ja.
Vergiss aber auch nicht, dass wir den kleinen Brian, den Forscher, haben. Der hat nämlich zwischendurch vorgeschlagen, dass er sie mit in den Biologie unterrichtet.
Stimmt. Ja, du hast recht.
Und im Englischen ist das nicht der Bio-Unterricht, sondern es ist das Show and Tell. Das ist so eine Schulaktivität für kleinere Kinder, die schon zur Schule gehen, wo dann ein Kind ein Objekt mit in die Klasse bringt und dann den anderen Kindern etwas darüber erzählt. Das hat man schon oft auch bei den Simpsons zum Beispiel gesehen.
Ja.
Das ist diese Show and Tell. Irgendwas von zu Hause mit, ein Stein, vielleicht sogar ein Haustier oder was auch immer, ne? Und erzählt den anderen Kindern was darüber. Show and Tell.
Okay, cool. Also bei dir lerne ich immer jede Folge was. Ich glaube, ich habe das aber schon mal gehört. Nee, glauben ist nicht wissen. Ich lerne das jetzt einfach als neu dazu. Die Tanners diskutieren weiter. Wo ist denn die Kakerlake? Der Außerirdische verlässt die Küche. Wo gehst du hin? Mit einem Bäcker telefonieren, der Krapfen nach Hause liefert.
Ja, genau. I'm gonna call a donut place that delivers.
Aber wir sind ja noch nicht fertig.
Richtig.
Da kommt auch wieder so ein schöner, trockener Willy-Moment. Die Durchreiche geht kurz danach auf. Der Außerirdische zu Billy. Psst, Willy, komm mal rüber zu mir. Und Willy geht zur Durchreiche und sagt, ja, schon gut, du kannst dir die Krapfen bestellen. Das habe ich schon längst getan, deswegen mache ich doch nicht Psst. Also wach, warum machst du dann Psst? Ach, da sagt er dann, komm mal rüber zu mir. Willy kommt ins Wohnzimmer. Und scheinbar hast du den genauen Dialog gerade drauf? Weil ich glaube, es sagt sowas wie, ich denke, dass eine 40 Zentimeter große Kakerlake Kate schon sehr irritieren würde. So.
Ja, genau, 40 Zentimeter sagt er im Deutschen. Und im Englischen sagt er footlong.
Ah, also das wären so 30 Zentimeter. Auf jeden Fall ist das Tier größer, als es vorher war.
Ja.
Willy erschrickt und die Puppe klammert sich an Willy, macht wieder diese Nase zurück und macht dieses wundervolle Geräusch.
Ja. Und Alfs I ist sowohl im Deutschen als auch im Englischen äußerst hörenswert. Beide sehr quietschend. Mir gefällt aber Tommy Piepers I besser. Es ist etwas dramatischer noch. Übrigens sagt er vorher, das wollen wir nicht unterschlagen, lieber Brian, unser Blauauge ist zurück.
Ah ja!
Und ich habe mich so gefreut, als ich in den Originalton geschaltet habe. Da sagt Alf, Old Blue Eyes is back.
Ah, oh, Frankie Boy.
Liebe Zuhörende, Old Blue Eyes is back ist der Titel von Frank Sinatras Comeback-Album von 1973. Und neben Chairman of the Board, ihr erinnert euch vielleicht an unsere Besprechung von Ein Käfig für den Narren,
ja,
ist Old Blue Eyes ein weiterer Spitzname für Sinatra.
Ich sage auch, ihr erinnert euch noch, ja. Ich sage auch noch, ja.
Ja, 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 ja,
ja,
ja.
Wir gehen zu Akt 2, denn der ist auch sehr lebensbejahend. Wir sind im Wohnzimmer. Kate und die Kinder haben offensichtlich gepackt und fahren zu Großmama Dorothy. Denn Kate bleibt keine Sekunde länger in diesem Haus und sie kommen erst zurück, wenn sie tot ist. Und diesmal will ich die Leiche sehen. Sah auch sehr schön. Willy natürlich, being Willy, der pragmatisch denkende, es ist alles in Ordnung, es muss niemand gehen. Er hat den Kammerjäger verständigt. Und jetzt brauche ich dich. Wenn
ja.
Kate sagt, wir brauchen keinen Kammerjäger, wir brauchen einen Sylvester Stallone.
We don't need an Exterminator, we need Sigourney Weaver.
Ja! Geil!
Ja!
Ah.
Ich finde das so großartig, hier noch eine Alien-Referenz reinzubringen.
Ja, voll cool. Passt aber auch, weil man weiß, der feindliche Organismus, nenne ich es mal, ist da, aber sie wissen nicht wo. Und das ist so ziemlich genau 1:1 zu dem, was im ersten Alien-Film 1979 ist, ne? Also in da durch die, als sie den Xenomorph, das ist ja der Fachbegriff, in den Gängen des Raumschiffs auf der Nostromo suchen, das ist ähnlich hier. Wir haben auch noch eine zweite Referenz auf einen sehr berühmten Horrorfilm. Dazu kommen wir aber später.
Vielleicht haben wir sogar auch noch einen dritten. Aber da muss ich ein bisschen graben, aber ich glaube, ich finde da auch noch eine.
Da bin ich gespannt. Bin
aber gespannt, welche du gesehen hast.
Auf jeden Fall kommt Willy und er sagt, er hat sie erledigt. Brians Kommentar. Was hast du mit Rodney gemacht?
Rodney?
Du hast dir den Namen meines Bruders gegeben. Also ich weiß nicht, er lässt sich mal wieder ablenken, aber dann ist Kate da und möchte es ganz genau wissen, wie Willy die Kakerlake schlussendlich den Weg alles Fleischlichen abgehen lassen.
Da weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, hat er sie nochmal besprüht?
Mit diesem Spezialspray, ja.
Genau. Und du hast die Leiche gesehen. Oh, ich bin sofort zu euch gekommen. Das heißt, sein Tod ist nicht bestätigt. Kinder, wir gehen.
Aber kommt da denn nicht Alf rein?
Warte, der kommt gleich rein. Denn, Willy, ich sage dir doch, sie ist tot. Und es klirrt aus der Küche.
Ja, genau so war das. Ja.
Genau. Und Willys Antwort, ruf mich an, wenn ihr bei deiner Mutter seid. In diesem Moment kommt nämlich der Außerirdische ins Wohnzimmer. Die Puppe geht relativ schnell, das sieht man an dem wippenden Gang. Und er sagt, lasst uns fahren, lasst von dir hören, Willy. Du bleibst hier. Es ist deine Kakerlake. Und da, schlussendlich verschwindet die Familie dann. Da kommt noch ein ganz kurzer, das ist dir mit Sicherheit auch aufgefallen, als der kleine Brian dann, Wiedersehen Dad, Wiedersehen Alf, Wiedersehen Rodney. Und dieses kurz gemurmelte von Nils Klausnitzer, Rodney.
Da müssen wir ganz kurz drüber reden. In dieser Folge hat Willy einen Bruder namens Rodney. In einer späteren Folge lernen wir ja noch Neil kennen. Aber laut Willys eigener Aussage in Eine schöne Bescherung, ich habe da nochmal reingehört, hat Willy einen Bruder. Und der Name seines einzigen Bruders scheint mir hier also ein reinrassiger Continuity-Fehler zu sein.
Nicht unbedingt.
Meinst
da
du?
Da habe ich nämlich was dazu gelesen. Es gibt Vermutungen, dass Rodney der zweite Name von Neil sein könnte. Also Neil Rodney
Tanner. Das ist aber echt eine Krücke in der Argumentation. Also das ist, ja.
Mich hat's abgeholt. Gleich hat er Neil Rodney. Zum zweiten Vornamen von Willy kommen wir noch.
Macht man ja immer so, wenn jemanden so einen komplizierten Vornamen wie Neil hat, dann nimmt man eben den zweiten Vornamen, der einfacher ist, nämlich Rodney, ganz klar. Total, stehe ich sofort dahinter.
Ja, stehen tun nämlich auch Alf und Willy gerade und Alf hinterfragt diese Spray-Geschichte und Willy fragt, wieso denn? Ja. Oh. Kate hat sie einmal besprüht. Danach hat sie schon nicht mehr dein Pulli gepasst. Und Max Wright potenziert mit seinen beiden ausgestreckten flachen Handflächen, ja, die Größe, wie groß sie denn sein könnte. Und in dem Moment klingelt es.
Stopp.
Ich stoppe.
Es ist ja ziemlich klar, wer da jetzt reinkommt.
Ich habe was vergessen.
Ja. Und ich weiß nicht, ob wir dasselbe vergessen haben, aber da ist noch so ein Mördergag von Alf. Alf sagt nämlich, dass die Kakerlake mit drei Beinen im Grab steht. Und ich hab mir sicherheitshalber nochmal ein Bild von der Kakerlake im Netz angeguckt. Ja, eine Kakerlake hat 6 Beine. Und wenn man mit 3 Beinen als Kakerlake im Grab steht, ist es das Äquivalent zu mit einem Bein im Grab stehen als Mensch. Es ist so herrlich. Brian, wie schön ist das denn? Ich habe gerade ins Mikrofon gebissen.
Ich habe noch einen kleinen für dich.
Ja.
Denn es klirrt schon wieder. Und Willy sagt, was macht sie bloß da hinten? Und Alf antwortet, alles, was ihr gefällt.
Ja, alles, was ihr gefällt.
Was jetzt kommt, wir sind, nicht vergessen, wir sind immer noch im Wohnzimmer, denn es klingelt und der Kammerjäger tritt auf. Da sind auch ein paar Monsterdinger dabei. Aber zuerst haben wir natürlich was, lieber Lars?
Wir haben einen 3-2-1.
Gas da.
Alarm.
Alarm. Mist. Fast. Ich würde mal sagen, es waren 85%. 85%.
Das ist Douglas Warhit als Kammerjäger. Zu dem guten Mann, der hier zweifelsohne einen richtig guten Job macht und übrigens grandios synchronisiert wird von Ulrich Frank, der später noch Robert Englund in seiner Post-Elm Street-Ära sprechen sollte. Also zu Douglas Warhit finde ich ein paar Hände voll Gastauftritte in Fernsehserien, Remington Steele zum Beispiel, Airwolf, Smoddle und der Schnüffler, Spezialisten unterwegs mal wieder, NYPD Blue und ein paar Minirollen in Filmen, zum Beispiel Beverly Hills Cop, Guck mal, wer da spricht, 2 und auch Christine. Da spielt er nämlich den Bemis oder Beamis, einen Jungen aus dem erweiterten Freundeskreis der Hauptfigur. Und mit der Hauptfigur meine ich jetzt nicht das Auto. Ja, das ist Douglas Warhit.
Und man muss ja fast noch das Christine gucken. Der kam mir nämlich bei der Vorbereitung auch irgendwie bekannt vor.
Ja, sag mal, Christine, wer hat da Regie geführt? Ich hatte das doch erst nachgeguckt. Das war doch auch irgendwas Bekanntes.
Carpenter, John Carpenter.
Genau. Und hat er die Musik beigesteuert?
Ja, auch, glaube ich. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Da müsste ich jetzt nachgucken, aber dann klackert meine Tastatur und das mag der Lars nicht.
Oh, jetzt zu Recht. Meine Schuld.
Vollkommen zu Recht.
Vollkommen zu Recht. Man könnte an dieser Stelle vielleicht auch mal, das ist tatsächlich in mancher zuhörenden Post schon angeklungen, wir könnten vielleicht auch mal den Leuten kurz sagen, weshalb wir hier immer so viel Wert darauf legen, diese einzelnen kleinen Gaststar-Auftritte zu würdigen.
Ja.
Nämlich, weil das für viele Menschen in der Traumfabrik ist das seit jeher nicht immer etwas mit Glanz und Glamour zu tun hat, sondern es ist einfach nur Arbeit. Und wir haben hier ganz viele Gastauftretende, für die das einfach nur ein weiterer Job ist, von denen sie viele machen müssen, um über die Runden zu kommen. Und deswegen hebe ich auch immer hervor, wenn einer in ganz, ganz vielen Fernsehserien schon mal auch nur kurz zu sehen war, oder betone das auch, wenn jemand das geschafft hat, sich auf diese Art und Weise 50 Jahre oder auch nur 40 oder auch nur 30 Jahre im Business zu behaupten. Ja. Weil das ist für viele Menschen einfach nur Arbeit. Und trotzdem ist das, trotzdem in dem Moment, wo sie vor der Kamera stehen, ist es auch ein kleines bisschen Kunst. Und das möchte ich dann immer wieder würdigen. Und würdigen möchte ich an dieser Stelle übrigens auch nochmal Tommy Pieper. Weil, Brian, wir hatten uns ja vorher drüber unterhalten. Ja. Da ging ja mal wieder etwas, und das wird euch da draußen auch passiert sein, da ging mal wieder etwas durch die sozialen Medien. Da gab es nämlich einen kleinen Zeitungsbericht darüber, dass Tommy Pieper mittlerweile zur Tafel gehen muss, weil er eben finanziell nicht mehr über die Runden kommt, weil eben zum Beispiel die Synchronrollen mittlerweile ja weniger geworden sind und die Jobs, die er annehmen kann. Und ich glaube, das Allerwichtigste, Brian, natürlich ist das eine traurige Nachricht, das ist natürlich immer ein persönliches Schicksal und das ist doof, besonders wenn man in so hohem Alter dann plötzlich nochmal zur Tafel stapfen muss, nachdem man wirklich sein ganzes Leben, genau, sein ganzes Leben gearbeitet hat. Sein ganzes Leben gearbeitet hat, ist das sowas von unfair. Aber vielleicht können wir hier mal einen kleinen Aufruf starten. Ich fand eine Info in diesem Zeitungsartikel sehr, sehr lesenswert, nämlich, dass Tommy Pieper eine Biografie verfasst hat und er dafür einen Verlag sucht und bisher nur Absagen kassiert hat. Also wer auch immer da draußen irgendwie geartete Verbindungen zu einem Verlagshaus hat, zu einem kleinen, zu einem großen Verlag, ganz egal, lasst euch gesagt sein, Tommy Pieper hat sehr viel zu erzählen aus seinem Leben als Schauspieler und als Synchronsprecher natürlich auch, als Theaterdarsteller. Das Buch ist fertig, es braucht einfach nur noch einen Verlag. Und ich würde sehr, sehr gerne lesen auf diese Art und Weise.
Oh ja, das würde ich auch lesen. Definitiv. Ich meine, alles andere wäre ein Affront an das, was Tommy Pieper geleistet hat, ne?
Absolument. Ja, wie kamen wir da drauf? Ach so, weil wir über
Gaststar,
den Gastauftritt von Douglas Warhit gesprochen haben.
Genau. Der jetzt natürlich seiner Profession nachgeht und direkt nachfragt, wo sind Sie? Wer? Wer Sie? Also ist ja der. Es ist nur eine. Ein Kakerlak?
Ein Kakerlak, genau. Ein Kakerlak?
Und wie immer, Willy muss man wieder herhalten. Na, ich moderiere das mal ganz anders, weil der Lars, liebe Lars, macht ja dann auch immer sein allseits beliebtes Stopp, wenn ich was vergesse, was ich sehr begrüße. Es geht um die Diskussion, wie der Kammerjäger die den Kakerlak schließlich über den Jordan schubsen sollen, ne? Natürlich mit Spray. Sie dürfen kein Spray verwenden. Ich dachte, dem Kammerjäger sieht man an, er wird immer ungläubiger und dann kommt dieser eine kurze Dialog, den ich super geil finde, als Willy sagt, ich hatte gehofft, sie würden eine etwas mehr wissenschaftliche Methode bei der Vernichtung anwenden. Und der Kammerjäger sagt, oh, Entschuldigung, aber meine Infrarotrakete liegt doch im Auto.
Genau. Die Heat-Seeking Missile. Das ist. Und er nimmt ihm die Ausrüstung ab.
Ja.
Und Willy nimmt ihm die Ausrüstung, weil er ihm nicht traut.
Genau. Und er sagt ja noch, ich glaube, sie machen sich über mich lustig. Aber nein. Ich nehme eine Zeitschrift und schlag zu. Nein, er sagt, ich werde kein Spray verwenden. Ich glaube ihnen nicht. Geben Sie mir das Spray. Und dann nimmt er diese Zeitschrift, knüllt die zusammen und Willy drückt ihm noch das Telefonbuch in die Hand.
Besser ist das. Oh Gott.
Der Kammerjäger verschwindet ins Off. Die Durchreise zur Küche wird geöffnet und man hört wieder, Psst. Jetzt bin ich da auch wieder. Was sagt Alf denn da? Alf sagt was. Willy sagt, glaube ich, auch was. Dann kommt der Schrei. Machen wir einfach mal weiter. Dann kommt der Schrei des Kammerjägers aus dem Off und die Puppe sagt, vielleicht machst du schon mal die Tür auf. Abgang Alf. Willy macht die Tür auf, der Kammerjäger kommt an. Oh Gott, was ist das? Raus, 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 raus. Und verschwindet.
Und ich glaube, damit ist die Szene zu Ende.
Nein.
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 Denn, nein. Denn die Puppe, nein. Denn die Puppe erscheint wieder in der Durchreiche. Und Willy sagt, also das muss ich mir jetzt selbst ansehen. Und erscheint wieder in diesem Durchgang, wo es zum Esstisch geht, vollkommen erschrocken. Und Alf sagt, und wie groß ist sie? Nun ja, meinst du von der Schulter oder vom Kopf her? Und dann die Mucke dazu und der Ausdruck von der Puppe.
Aber echt, die Musik, die sie in dieser Folge eingesetzt haben, diese traurigen, unheilvollen Bläser,
genau.
Die bereiten einem wirklich eine Gänsehaut.
Ja, unheilvoll geht's jetzt nicht unbedingt weiter in Akt 3, sondern es geht um Taten, nicht Worte. Denn wir sind in der Garage und Willy wühlt sich offensichtlich durch Literatur. Der Außerirdische kommt rein, macht Willy klar, dass er das Auto schon gepackt hat, dass sie los können. Willy, da ist er wieder der Forscher, der Wissenschaftler, der Interessierte. Nein, er wird das Problem lösen. Und die trockene Antwort ist, schon gut, wir sehen uns später. Bei D schaltet die Automatik auf Fahrt, richtig?
Oh, ich kann das Alf nicht übel nehmen. Ich hätte auch wahrscheinlich Stoff gegeben. Fersengeld. Ja. Aber.
Und sie unterhalten sich dann so weiter noch ein bisschen. Da kommen ja noch ein paar Mörder-Gags. Und ganz ehrlich, da kommt auch schon mein Zitat, Schrägstrich-Gag, Schrägstrich-Dialog der Folge.
Na?
Zum einen erzählt Alf von der Jeffy-Plage in Detroit. Jeffys sind kleine blutsaugende Maden, die das Aussehen ihres Opfers annehmen. Und wer weiß, an welchen Film das angelehnt ist, denn ich glaube, das ist die dritte Referenz, die du meinst, Lars. Wollen wir es verraten?
Nein. Nein. Jetzt stelle ich meine Frage zurück. Kann das sein, dass ich diesen Film letztes Mal erwähnt habe, von dem es auch ein Remake gibt?
Body Snatchers?
Ah, ja, Körperfresser mit Sather Donaldland.
Ja, ja, genau.
Die Körperfresser kommen.
Sather Donaldland.
Genau, genau. Heißt ja im Original Invasion of the Body Snatchers. Ne?
Genau.
Ja.
Und hier sind es eben die Jeffys. Und Alf referiert und referiert und macht dann auch noch die sich mit der Nase wieder zurück. Und Willy sagt, in Detroit? In Michigan? Und die Antwort ist, ja, ich muss mich doch sehr wundern. Denkst du, es gibt da ein Detroit im Universum? Und Währenddessen ist dir das aufgefallen? Währenddessen fummelt die Puppe an den Chemikalien rum, die der Willy schon zusammengesammelt hat. Und er reißt er reißt ihr das, stellt es mir auf den Tisch. Und referiert weiter wegen dem Kakerlakenproblem. Und jetzt kommt's. Das ist jetzt schon mein Liebling. Alf sagt zu Willy, ich habe dir einen Vorschlag gemacht, aber du wolltest ja nicht. Willys Antwort ist, ich besitze keine Harpune. Eine Harpune.
Hat zu diesem, es ist wirklich eine pickepacke volle Folge mal wieder. Deswegen muss ich nachfragen, ist zu diesem Zeitpunkt schon die Bohrsäure gefallen?
Nein, denn die kommt jetzt.
Nein, okay, gut.
Denn Willy hat natürlich nachgelesen, dass das wirksamste Mittel gegen Kakerlaken ist Bohrsäure. Das haben sie gegen die Jeffys auch angewendet. Und wie ist es ausgegangen? Lass es mich so formulieren. Detroit war danach bekannt als Jeffytown. Aber nichtsdestotrotz, Willy hat
bekannt für seine Bluesbands.
Ja, genau. Shit. Detroit. Stimmt, das war noch das nur ein Detroit im Universum bekannt für seine Bluesbands, genau.
Im englischen R&B natürlich, ja.
Mhm. Ja. Aber Willy lässt natürlich nicht noch. Willy lässt natürlich nicht nach. Ich bin kurz im Dialekt verfallen. Der Willy lässt nicht noch, ja. Er hat natürlich Zugriff auf die aktuellsten Forschungsergebnisse. Trockener Kommentar von Alf aus der Frauenzeitschrift. Und als würde das alles noch nicht absurder sein, hört man von draußen aus dem Off was? Ach so, Trevor, ich bin dran.
Monik.
Hey, Tanner! Los, unter den Tisch mit dir. Aber es wimmelt von Spinnen da unten. Was soll ich da? Los, gib mir wenigstens eine Zeitung oder die Illustrierte. Hier, lies das. Na toll, Steve Allens bunte Käferwelt. Das habe ich schon dreimal gelesen.
Steve Allen, da ist er wieder. Ja. Naja, ich bin kein Steve Allen.
Und ich glaube auch die Garagenszene ist meine Szene der Folge, weil es geht ja noch weiter. Trevor hat offensichtlich den Kammerjäger gesehen, wie er vor lauter Schreck sein Spray vergessen hat, dass er Willy noch aus der Hand gerissen hat, als er geflüchtet ist, und fragt dort, Ungeziefer? Ja, Kakerlaken? Ah, ja, die Küchenschabe. Blatta Orientalis. Und da ist mir aufgefallen, Trevor ist gar nicht so der Prolet, wie man eigentlich so meint, der weiß auch schon Dinge.
Ja.
Die Blatta Orientalis.
Also, der Mann ist ja, verfügt durchaus über etwas Lebenserfahrung, ne? Wenn das auch aus seiner Militärzeit ist.
Ja, denn er referiert ja von der Kakerlakenplage in Korea und das ist die orientalische Art, die sondern so ein Gift ab, das wirkt wie ein Fleischzartmacher. Ist dir in diesem Moment im Hintergrund die Puppe aufgefallen, wie der Kopf hochkommt?
Ja.
Und
ja,
die Hand
ja,
vor den Mund ja. schlägt?
Ja, ja.
Das ist total super. Und Willy ist natürlich interessiert. So, oh, das ist ja interessant, erzählen Sie ruhig weiter. Ja, es wird noch ein bisschen referiert. Also wir lernen, dass Trevor Manek scheinbar im Koreakrieg gedient hat. Ich glaube, da kommen wir in der nächsten Folge. Ja, natürlich, in der nächsten Folge wird es ja auch nochmal thematisiert. Ja. Da wissen wir sogar, was Trevor gemacht hat in Korea.
Da wird aber auch kräftig was durcheinander geworfen, Brian. Also während Trevor im Deutschen von der Blatta Orientalis, also der gemeinen Küchenschabe, spricht, redet er im Original von der Blattella Germanica, also der deutschen Schabe.
Oh.
Und sowohl im Deutschen als auch im Englischen spricht er später von der orientalischen Art, die er in Korea kennengelernt hat. Die orientalische Schabe ist aber wiederum nur eine andere Bezeichnung für die gemeine Küchenschabe, eben die Blatta Orientalis. Also für mich als nicht Kerbtierkundler war das einigermaßen verwirrend.
Als Nicht-Kerbologe? Ja. Ich weiß, man sollte nicht zu sehr über seine eigenen Witze lachen, aber.
Ja, für den Gag kannst du dir jetzt eine Kerbe machen.
Danke. 30? Nee, dazu kommen wir noch. Zu den Vandalen.
Ja, Aber die böse Pointe dieser Szene kommt ja noch, ne?
Ja, natürlich, denn Trevor hat nicht dem Vandalismus gefrönt, sondern er dachte sich, da der Kammerjäger ja sein Spray vergessen hat und er sich eins und eins zusammengezählt hat, dass die Tenners Schädlingsprobleme haben, hat er natürlich das ganze Haus von oben bis unten eingesprüht. Und das sogar ganz umsonst.
Kostet ihn ja nichts. Smarties sind für alle da. Ja.
Genau. Und Willis Antwort ist einfach nur ein, während er wegrennt, langgezogenes Oh nein! Der Schlussgag gehört Trevor. Ich hab doch gesagt, umsonst.
Ja, das fehlt noch, dass einem Trevor die Rechnung stellt.
Gib mir wenigstens eine Zeitung oder eine Illustriert. manchmal hat er so Anwandlungen, ne? Dass er sich nicht verstecken will. Wir erinnern uns an das Fenster zum Garten. Alf, geh in die Küche. Trägst du mich?
Ich glaube, nach all den Monaten wird das auch so zum Ritual, was man dann gar nicht mehr hinterfragt. Und ich glaube, deswegen wird diese Gefährlichkeit irgendwann auch gar nicht mehr so offenbar, weshalb er sich jetzt eigentlich verstecken muss. Das wird immer normaler, ja.
Verstecken tut er sich nicht in Akt 4. Wir sind im Wohnzimmer. Willy zieht sich offensichtlich gerade an und will weg. In diesem Moment kommt der Außerirdische durch die Küchentür. Was ich mich da die ganze Zeit frage ist, wo treibt sich eigentlich Rodney rum? Aber gut. Es ist wirklich unglaublich.
Rodney the Roach. Wie sagte Kate ganz am Anfang, die Kosmos-Kakerlake. The Space Roach, die Kosmos-Kakerlake.
Ich hab im Alf-Fandom-Wiki gelesen, es wird referenziert auf Rodney the Malmackian Cockroach tatsächlich. Und um eben jeden Rodney geht es, denn Willy will zur Apotheke und sämtliche Borsäure kaufen, die er kriegen kann. Alf möchte mit. Heißt das? Nein, das geht nicht. Leute werden nicht sehen. Aha, inzwischen habe ich vielleicht schon den Fleischzahnmacher unterm Fell.
Oh, ja.
Und er macht den Vorschlag, dann leg mich in den Kofferraum, da kriegst du nicht genügend Luft. Nicht mit einer Tauchausrüstung. Und wenn du vor einer Brücke stürzt, werde ich überleben.
Ja, ist für alle gesorgt.
Ja, genau. Ja, geh nur. Und dann kommt wirklich sehr, sehr schöner Moment.
Bevor du zu dem kommst, müssen wir noch kurz über das Märchen sprechen, was Alf da umreißt.
Das Märchen.
Ja.
Ist mir da schon was durchgerutscht.
Also Alf fühlt sich ja jetzt in der Lage, quasi im schlimmsten Fall geopfert zu werden, wenn er mit der Kakerlake allein im Haus bleibt. Ne? Ja. Und er kommt dann um die Ecke mit dem Märchen von der Prinzessin und dem Drachen. Und das ähnelt meiner Ansicht nach so ein bisschen der Legende vom heiligen Georg, dem Drachentöter. Ne? Da wird ja auch eine holde Maid quasi von der Dorfbevölkerung dazu ausersehen, dem Drachen als Schmaus zu dienen. Ne? Und sie ergibt sich in ihr Schicksal und trifft dann auf dem Weg dorthin den heiligen Georg. Und sie möchte den Georg dann auch noch in Schutz nehmen und quasi ihn dann vor diesem Drachen bewahren. Und stattdessen, glaube ich, verletzt er den Drachen dann doch lebensgefährlich und das Ganze geht gut aus. Im Original ist tatsächlich auch nicht die Rede von Dschungel oder Eingeborenen. Also Entschuldigung, was macht eine Prinzessin im Dschungel? Prinzessin Tarzan oder was? Vollkommener Blödsinn. Also im Englischen ist es dann einfach nur, ja, es ist die Dorfbevölkerung und die holde Jungfrau. Ja.
Danke. Wo war ich? Ach so, jetzt kommt ein wirklich sehr, sehr schöner Moment. Gefolgt von wieder einem Monster-Gag. Denn Alf sagt, also er hat sich jetzt damit abgefunden, dass er im Haus bleiben muss. Und er sagt zu Willy, dann drück mich. Was? Naja, wir sehen uns vielleicht nie wieder. Und wir hatten noch nie den Moment uns, naja, du weißt schon, uns zu drücken. Und dann drücken sie sich tatsächlich. Das ist so schön.
Ja, aber es wird sofort wieder gebrochen.
Und jetzt sag, dass du mich liebst.
Genau. Now tell me you love me. Das, lieber Brian, ist meiner. Das
Echt?
Ist mein Lieblingsgag der Folge.
Nicht,
ja,
nicht, den der, nehme ich. Nicht der nächste?
Nein.
Okay, aber ich sage ihn trotzdem, den finde ich auch sehr schön. Denn Willy macht sich auf und er will sich aufmachen. Alf sagt, halt nicht an. Und dann kommt, Willy schüttelt den Kopf und dann kommt wieder dieser Textilgriff. Außer vielleicht, wenn du ein paar Krapfen findest.
Ja, genau. Alf setzt noch eine Donut-Bestellung ab. Das gibt es doch nicht in dieser Situation.
Das ist brutal. Er setzt ja noch einen drauf. Als Willy dann das Wohnzimmer verlässt, die Tür zuschlägt, brüllt er ihm noch hinterher, aber mit Gelee!
Gelee!
Und jetzt, liebe Zuhörende, passiert es. Wir sehen Rodney. Was heißt sehen? Wir sehen Teile von Rodney. Denn zuerst sieht Alf, ihr erinnert euch, hinten, wo dieser Flur, wo es in den Flur geht, Richtung Elternschlafzimmer und da, wo auch der Tisch steht, da sieht man einen Schatten der Kakerlake.
Das gefällt mir übrigens richtig gut. Gefällt mir fast noch besser, als wenn ich nachher wirklich Teile der Kakerlake sehe. Ich mag das sehr, sehr gerne, wie ich bloß den Schatten von dem Viech sehe.
Ja, das ist auch ein Element des frühen Monster-Horror-Films, weil man hatte ja mit hier Computereffekte möglich, also musste man auch mit der Fantasie der Zuschauer spielen.
Ja.
Alf redet sich Mut.
Da wird aber nachher noch mehr Besteck, ne, aus dem guten alten Monster-Horror rausgeholt.
Ja. Und Alf spricht sich selbst Mut zu, ne? Es gibt nichts zu fürchten, außer der Furcht an sich. Und dann, ich kann mir genau vorstellen, wie das realisiert wurde, sieht man die Fühler der Kakerlaken, der Durchreiche, die waren wahrscheinlich auf so einen Stock gemacht und da ist einer unten drum und hat die einfach so wedeln lassen.
Ja, aber es sieht wirklich so aus, als würde sie da vorbeilaufen an der Durchreiche. Das ist toll.
Was sagt er dann noch, als sich das Schwenk zurück auf die Puppe geht? Nicht durchdrehen, nicht durchdrehen. Und dann geht die Tür auf und man sieht durch die Tür einen Fühler oder zwei, glaube ich, und den Fuß der Kakerlake. Und dann...
Da fegt sie noch irgendwas vom Tisch runter, von der Anrichte oder was da steht, ne?
Ja. Genau. Und die Puppe rennt weg. Ah!
Auch ein schöner Schrei.
Ja.
Das ist auch fast ein durchgehender Schrei. Da wird jetzt ein paar Sekunden lang geschrien. Ja.
Alf macht natürlich das, was jeder Teenager in jedem Horrorfilm falsch macht. Aber das ist ein klassisches Stilmittel. Statt einfach seinem Überlebenswillensdrang zu folgen und einen Dreck darauf zu geben, dass man ihn sieht, warum verlässt er das Haus nicht? Nein, er rennt nach hinten in das Elternschlafzimmer und knallt die Tür zu. Ist dir das mal aufgefallen? Auch bei Manfred Meyers?
Ja.
Die Teenies,
auch bei Manfred Meyers.
Die rennen grundsätzlich immer die Treppe im Haus hoch. Warum rennt ihr nicht aus dem Haus raus?
Weil der Film sonst nach 10 Minuten vorbei wäre.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Alf versucht sich selbst zu retten, er ruft die Vermittlung, man glaubt ihm natürlich kein Wort, ich will da gar nicht so sehr reinspringen. Die Feuerwehr, die Polizei, wen auch immer. Dann bricht die Kakerlake, wir nennen ihn Rodney, ihn oder sie, wir nennen sie Rodney. Kakerlake bricht die Schlafzimmertür auf, man sieht sie immer noch nicht. Einfach nur die Schlafzimmertür fällt um, wump. Und Alf flieht ins Bad. Schlägt die Tür zu, haut noch einen raus, ne? Diese lächerlichen Türen sollte aber dem Schreiner um die Ohren hauen.
Genau. Whoever builds the doors on this planet ought to be horsewhipped.
Oh.
Sollte ausgepeitscht werden.
Und ihr merkt schon, liebe Zuhörende, es geht jetzt hier wirklich Schlag auf Schlag. Denn Rodney fängt an, die Badezimmertür einzuschlagen. Das sieht man auch nochmal kurz, das Bein, es fällt so ein einziges Brett weg und Alf schaut ins Klo und sagt zu sich, niemand hat mir wirklich jemals gesagt, wo die ganzen Sachen alle hinschwimmen. Und dann bricht die Kakerlake die Tür auf und wir haben wieder ein Aah! Und da passiert was und das ist, da bin ich mir ziemlich sicher, man möge mich korrigieren oder mir mitteilen, dass man meiner Meinung ist, gerne podcast@hare-im-tonfisch.de. Wir sehen jetzt nämlich die Kakerlake, wir sehen die Ego-Perspektive der Kakerlake, so ein bisschen die Fühlerchen oben, wie sie sich auf den Außerirdischen zubewegt. Und das, mein lieber Freund, bin ich mir ziemlich sicher, das ist eine Hommage an den weißen Hai, dessen Attacken man anfangs auch immer aus der Ego-Perspektive sieht.
Okay. Ich hätte jetzt gesagt, dass man das öfters mal in Monster-Horror gehabt hätte. Und man hat das natürlich auch ab und zu mal im Slasher, dass wir die Perspektive des zustechenden Manfred Meyers zum Beispiel einnehmen. So.
Oder Jürgen Voorhees. Ah nee, den Jürgen Voorhees sieht man nicht aus der Ego-Perspektive. Das ist auch das, was der Shawnee Cunningham, weswegen sich von dem Halloween-Franchise ein bisschen abheben wollte. Dass man diese Urgewalt, die Jason Voorhees, ich weiß nicht, hatte ich die Geschichte erzählt? Ah ja, natürlich, James Voorhees steht ja auf meiner Blu-ray-Box hinten drauf.
Ja.
Ich glaube mich zu erinnern, dass sie das in dem Making-of damals auch ganz klar gesagt haben, nein, wir wollen kein Mysterium draus machen, außer vielleicht in Teil 1, ich will nicht spoilern. Als dann Jason tatsächlich, und wollten das wirklich so, man soll diese Urgewalt, man soll sie sehen. Und ich glaube, die Ego-Perspektive, da sind wir wieder beim guten Herrn Carpenter, der ja den ersten Halloween 78, dankeschön. Das war sein Anliegen, dass eben durch diese Ego-Perspektive und auch inspiriert wahrscheinlich vom Weißen Hai, dass diese Ego-Perspektive eben noch mehr Grauen erzeugen soll.
Mhm.
Gehen wir zurück zu unserem tapferen Außerirdischen. Denn er versucht, die Kakerlake mit einem Pömpel von sich wegzuhalten. Rodney zerschmettert das Ding. Es war nur Spaß. April.
Aber vorher dieser ganz verbissene Gesichtsausdruck der Puppe, wo sie mit dem Pömpel versucht, da eben gegen anzugehen.
Na, wie schmeckt dir das, hä?
Ja, und dann verändert sich der Gesichtsausdruck. Ja. Oh, war bloß Spaß, tut mir leid.
Das sind wir wieder bei dem großartigen Puppenspiel.
Ja.
Und Alf in purer Verzweiflung greift nach einer Flasche Parfum und nebelt die Kakerlake damit ein. Und das Bild verschwimmt. Du riechst gut. Du riechst nicht nur gut. Ich weiß nicht, was er sagt. Ist ja auch egal. Kannst du mir helfen, Lars?
Nein, ich kann dir nicht helfen.
Das macht nichts. Denn er bemerkt, dass das scheinbar wirkt. Und die Ego-Perspektive wird immer verschwommener, bis es zum Schwarzbild wird. Und dann sind wir schon in Akt 6. Im Wohnzimmer. Und da ist für mich ein absolut nonverbaler Gag drin, denn der Außerirdische sitzt auf der Couch und im Hintergrund sieht man die nach oben gestreckten Füße der Kakerlake.
Was ja bedeutet, dass Alf sie ins Wohnzimmer geschleppt hat. Oder glaubst du, sie ist erst im Wohnzimmer verendet, hat die Flucht ergriffen und ist im Wohnzimmer, hat sich im Wohnzimmer auf den Rücken gelegt. Was glaubst du, was da passiert ist zwischen der letzten Szene und dieser?
Wow, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Ist eine sehr gute Frage, habe ich mir tatsächlich
aber
noch nie Gedanken darüber gemacht.
Ja.
Noch nie. Ich würde behaupten...
War ja bestimmt nicht ohne, ne? Also wie viel wiegt die jetzt mittlerweile, diese Kakerlake?
Ja gut, wir wissen nicht, wie viel Kraft ein Melmac hier hat. Wir wissen es nicht. Aber... Da ist schon wieder, Willy stürmt herein. Alf, ist alles in Ordnung? Oh, hi Willy, hast du die Krapfen gekriegt? Das ist unglaublich. Der Krapfen-Running-Gag zieht sich. Es ist aber bei vielen Folgen so, dass du einen Running-Gag hast, der sich komplett durchzieht.
Wir können also auf jeden Fall konstatieren, der Donut war kein Plothole.
Oi, Füße hoch, der kam ein bisschen auf der tieferen Ebene, aber egal, er war auf jeden Fall angemessen. Und Willy fragt natürlich, wie er das gemacht hat. Ich habe sie mit Kölnisch Wasser besprüht, oh, das Parfum habe ich Kate geschenkt, woher wusstest du das?
Cheap Cologne, sagt er.
Cheap Cologne. Cologne, ist ja noch schlimmer.
Und vorher sagt er im Deutschen, er hat den Käfer schlafen gelegt, was im Englischen einfach bloß killed the bug ist. Ne? Und er sagt im Deutschen, er hat den Käfer schlafen gelegt. Das fand ich auch toll.
Das ist wirklich schön. Alf referiert natürlich, er hat analysiert und sich daran erinnert, was er über die melmakianischen Kakerlaken wusste. Und Willy nur so, Alf. Und die Puppe guckt ihn an. Ich habe einfach Schwein gehabt. Und das Ding muss verschwinden, Nein, es wird nicht entsorgt. Also Willy will es natürlich entsorgen, bis Kate wieder zurückkommt. Aber Alf will sich die Kakerlake ausstopfen lassen. Und wenn sie tot sind, werden sie brüchig.
Das gibt es nicht.
Brüchig. Aber die Diskussion wird unterbrochen, dadurch, dass das Telefon klingelt. Es ist Kate. Und Willy sagt, ich habe gute Nachrichten, die Kakerlake betreffend. Und schlechte Nachrichten bezüglich des Parfums, das ich dir geschenkt habe. Ja, ihr könnt beruhigt wieder nach Hause kommen. Also Rodney ist den Weg alles Fleischlichen gegangen.
Dann komme ich jetzt ja quasi zu meiner Hommage an einen bestimmten Film.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich meine hier eine Hommage an Krieg der Welten zu erkennen.
Oh, den habe ich ewig nicht gesehen.
Warum? Alf erlegt die Kakerlake mit Kölnisch Wasser. Mhm. Also etwas, was für einen Erdling, sagen wir mal, unschädlich ist.
Mhm.
Aber nicht für ein außerirdisches Wesen. So, und jetzt erinnern wir uns mal, wie im Krieg der Welten die Außerirdischen letztendlich draufgegangen sind. Die sind einfach an Erdmikroben zugrunde gegangen. Weil sie vermutlich keine Antibiotika hatten oder was weiß ich.
Ist also an
etwas ganz Profanem, weil ich habe jetzt den Film von 2005 mit Tom Cruise noch vor dem geistigen Auge und da merke ich, ich fand das damals schon immer einen dämlichen Plot-Twist, ne? Nach dem Motto, also es war eigentlich eine ausweglose Situation und die Rettung, die Menschheit, erfolgt einfach aus der Tatsache, etwas, wofür sie gar nichts kann, dass die Außerirdischen nämlich einfach an einer Infektion, an einer irdischen Infektion eingehen.
Referiert Alf nicht in irgendeiner Folge auch über Erdmikroben?
Ja, das ist irgendwo in der vierten Staffel. Ein schwieriger Patient heißt die, glaube ich. Da hat Alf einen grippalen Infekt, den erst Willy hat. Ja. Und Alf steckt das ganz, ganz schlecht weg und am Ende muss irgendwie irgendwer aus der Familie Kiffwurz oder sowas besorgen.
Kiffwurz. Oh ja, oh, auf die Folge freue ich mich auch schon.
Man könnte auch sagen, dass die Folge wiederum dann eine kleine Erinnerung an Krieg der Welten ist. Aber ich erkenne das hier schon. Und deswegen habe ich in der letzten Folge gesagt, vielleicht haben wir es hier tatsächlich auch mit dem Subgenre der Alien Invasion zu tun, was ja mittlerweile auch ein Subgenre des Horrors ist, weil ja die neueren Alien Invasion Filme, wo es also um Überfälle durch Außerirdische geht, ja auch zusehends brutaler und ekliger werden und auch mit Jumpscares und so weiter arbeiten.
Ich hasse Jumpscares. Ja, ja. Aber Alien Invasion, da habe ich einen Tipp für dich. District 9.
Ja, kenne ich.
Kennst du? Wundervoll.
Sehr gut.
Wundervoller Film. Wer nicht gesehen hat, Zuhörende, in District 9, es ist in der Form einer Mockumentary, also im Doku-Stil aufgebaut. Außerirdische leben in Südafrika, das ist auch ein südafrikanischer Film. Und es ist quasi so eine Koexistenz, mehr oder weniger, die Außerirdischen, die abwertend als Shrimps bezeichnet werden, weil sie halt etwas insektoid aussehen. Man hat so eine Koexistenz, aber es ist ein schöner Twist mit drin. Also da ist ein Reporter, der da eben mit... Schaut euch den an, der ist wirklich cool. Geht ein bisschen lang, so 2 Stunden, aber den müsste ich mal wieder schauen.
Ja, und eine knallharte Gesellschaftskritik.
Ja, oh, ja, ja, definitiv. Das ist aber, ne?
Wie war das mit dem Zustand einer Demokratie, die man immer daran bemisst, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht?
Ja, genau. Mit Minderheiten haben wir es im Epilog nichts zu tun. Hinten raus komme ich nochmal.
Was ist das denn?
Hinten raus komme ich nochmal.
Bitte. Uha. Bitte schön.
Wir sind im Wohnzimmer. Ich lache jetzt schon. Der kleine Alf sitzt am Esstisch. Der kleine Brian kommt ums Eck. Er ist im Schlafanzug, also offensichtlich kurz bereit zum Schlafen gehen. Und Alf sagt: Wie wär's mit einer Gute-Nacht-Geschichte? Und Brian sagt: Gern. Gut, was möchtest du haben? Baba der Elefant? Die Prinzessin auf der Erbse oder der tapfere Alf und die Riesenkakerlake? Am liebsten die Prinzessin. Gut, lies sie am besten selbst. Also, der Außerirdische fühlt sich scheinbar immer noch als Held, was er ja schlussendlich auch ist, auch wenn er Glück hatte.
Ja, absoluten Dusel gehabt.
Richtig, ja. Richtig. Absoluter Lacker, nochmal einen Anglizismus rauszuhauen. Die Tenners treten auf. Es wird nochmal diskutiert. Also, ihr habt auch wirklich alles nochmal besprüht. Du hast auch, Alf, du hast auch wirklich alles in deinem Raumschiff nochmal mit dem Parfum besprüht. Ja, alles bis auf meinen Turnbeutel. Ich möchte im Fitnessclub nicht komisch angesehen werden, sollte ich da nochmal vorbeikommen. Weiß ich nicht, ob, ich meine, was ich da lustig fand, ist einfach nur die Begrifflichkeit Turnbeutel.
Ja, sehr schön.
Ob man es andererseits heutzutage noch lustig finden soll, dass, wenn jemand Damenparfum trägt, automatisch direkt komisch angeschaut wird. Ich meine, das ist eine ganz klare homosexuelle Anspielung.
Ja. Da, an so einer Stelle finde ich es immer schön, dass die Zeiten sich auch geändert haben. Aber damals war das offenbar ein Gag wert.
Ja, aber ich kann anmerken, es gibt durchaus sehr wohlriechende Damenparfums, die auch ein Herr tragen kann. Ich habe da meiner Frau ab und zu mal so ein bisschen was geklaut. Ich fand das roch so gut. Das, so eine Mischung aus süß und frisch. Und irgendwann sagte sie zu mir, sag mal, kann es sein, dass du mein Parfüm benutzt? Und ich, wie kommst du denn darauf? Naja, es fehlt ein Drittel in der Flasche und du riechst danach.
Was mein Gehirn immer für seltsame Sprünge macht. Mir ist gerade wieder eingefallen, dass meine Familie angeblich um ein paar Ecken mit Jill Sander verwandt ist.
Ui. Da, guck mal. Auf jeden Fall, die Folge abzuschließen, hat Kate, sagt glaube ich dann noch so irgendwas wie, ich hoffe, das war das Letzte, was wir hier von Melmac irgendwie mitbekommen haben. Und dann kommt der Auftritt der Venusfliegenfalle.
Ja, das ist auch süß.
Ja, das sieht aus wie eine Venusfliegenfalle. Das ist eine Venusfliegenfalle von der Venus. Was?
Billiger Gag, aber wunderbar, der kam von der Venus.
Und das Ding kommt weg. Wieso? Es ist eine Pflanze, Venusfliegenfalle. Sie spendet Sauerstoff, sieht hübsch aus, sie frisst Insekten und in dem Moment hört man aus dem Off, weil Lynn mit einem Bleistift drin oben gestreut hat, hört man einen Knack und Bleistifte. Die Tanners sind in absoluter Aufregung. Willy zieht die Jacke an, ich fahre zur Apotheke, tausche die Borsäure gegen ein Pflanzenvernichtungsmittel um. Kate sagt, ich hole das Parfum. Alle rennen weg und Alf sitzt nur noch da und hat die Schlusspointe. Ihr werdet noch die reinsten Experten.
Es ist übrigens nicht mal ein oder zwei Jahre her, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, dass Little Shop of Horrors, die Musical-Verfilmung mit Rick Moranis,
oh,
Audrey 2, der Pflanze, und das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Wirklich, wo der Film so genauso gut ist wie die Mucke, diesen Film kann man sich immer wieder und wieder angucken. Und ich kriege jedes Mal, wenn ich Downtown höre, kriege ich Gänsehaut.
Steve Martin war großartig als sadistischer Zahnarzt. Ja,
der auf einen masochistischen Patienten trifft, nämlich gespielt von Bill Murray. Yes.
Den müsste ich mal wieder schauen, Little Shop of Horrors. Das ist sehr lange, sehr, sehr, sehr lange her.
Ich habe lang dafür gespart. Ich denke, es ist eine Wurzelbehandlung fällig. Eine schöne, lang andauernde Wurzelbehandlung.
Aber Lars.
Ja, bitte.
Wenn wir schon dabei sind, denn wir sind durch.
Wir sind durch.
Da du schon so fleißig am Zitieren bist, dann beginne doch mal mit Lieblingszitat. Und Lieblingsszene natürlich.
Lieblingszitat habe ich gerade eben schon verraten. Nun sag mir, dass du mich liebst. Und als Lieblingsszene nehme ich natürlich Alfs Kampf mit der Kakerlake aus der Perspektive der Kakerlake. Na, einerseits das mit dem Pömpel und dem verbissenen Gesichtsausdruck, und dann merkt er, das funktioniert nicht, und dann wird er so ein bisschen ängstlich, und dann, ne, letztendlich findet er dieses Parfum und versucht sein Glück und es funktioniert wunderbar. Also das ist eine tolle Szene, einfach weil das mal wieder eine super duper Puppenszene ist. Das war ja auch alles die Handpuppe, da ist ja Michou nicht dran beteiligt gewesen.
Genau. Und da muss man auch nochmal den Kameraleuten Respekt zollen und wahrscheinlich auch nochmal dem wirklich komplizierten Studioaufbau, dass das wirklich so wirklich fließend aussieht.
Und dieses Verständnisvolle noch, dass, ja, du hast als Larve nicht genug Liebe gekriegt, oder was er da sagt.
Ja. Stimmt, vielleicht hast du als Larve nicht genügend Liebe abbekommen. Aber das ist nicht mein Lieblingszitat. Mein Lieblingszitat, / Dialog, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet und ich bleibe dabei. Ich habe dir einen Vorschlag gemacht, aber du wolltest ja nicht. Ich besitze keine Harpune. Und auch dieses Harpune betont von Nils Clausen, das ist großartig. Und Lieblingsszene nehme ich die ganze Garage. Die Garagenszene, weil da ist so viel Kram drin, ne? Ich verfüge über die aktuellsten Forschungsergebnisse aus einer Frauenzeitschrift. Und dann der Auftritt von Trevor, ne? Und dann die Geschichte mit in Detroit, in Michigan. Ich muss mich doch sehr wundern. Denkst du, es gibt da ein Detroit im Universum? Und vergiss es. Das nehme ich als mein Lieblingszitat. Schon gut, wir sehen uns später. Bei D schaltet die Automatik auf Fahrt, richtig?
Meine Güte, dafür tauschst du die Harpune ein?
Die Harpune ist ja eher ein Dialog. Das passt dann in Lieblingsszene. Okay. Die ganze Szene ist vollgepackt. Ich könnte da alles rausnehmen als Lieblingszitat. Und hat es gewirkt? Naja, nicht so wie es sollte. Detroit war danach bekannt als Jeffy Town. Da ist ja alles drin. Fleischzartmacher, Steve Allens bunte Käferwelt. Oh.
Aber es ist so pickepacke voll, ne? Allein die drei Beine im Grab.
Sie steht mit drei Beinen im Grab. Der Krapfen-Running-Gag? Ja. Halt oh, nicht an. Außer wenn du vielleicht ein paar Krapfen findest. Micheli!
Ja, davon würde ich jetzt auch ein paar Handvoll nehmen.
Oh, nee.
So. Ihr Lieben da draußen, Haare im Thunfisch braucht eure Unterstützung. Ohne euch geht nämlich gar nichts oder herzlich wenig. Ihr könnt uns sowohl monetär als auch komplett unentgeltlich unter die Arme greifen. Das Unentgeltliche zuerst. Brian kennt das schon. Wenn ihr ein Facebook-Konto habt, folgt uns bitte auf Facebook. Wenn ihr ein Instagram-Konto habt, folgt uns bitte auf Instagram. Wenn ihr ein Mastodon-Konto habt, folgt uns doch bitte auf Mastodon. Ist auch eine coole Plattform. Die Links zu unseren Profilen findet ihr in den Shownotes jeder Episode. Wenn ihr uns über Spotify hört, so abonniert uns da bitte und gebt uns am besten gleich noch eine Sternebewertung. Wenn ihr uns über Apple Podcasts hört, so abonniert uns doch dort und da könnt ihr uns ebenfalls eine Sternebewertung geben und auch eine Rezension schreiben. Die lesen wir auch immer total gerne. Und all diese einzelnen Aktionen, man darf das nicht unterschätzen, erhöhen unsere Reichweite und sorgen dafür, dass noch mehr Menschen unseren Podcast finden. Und euch kostet das nur, wie immer, einen Klick, etwas Geklapper auf der Tastatur, haha, und ein Lächeln. Vielen herzlichen Dank im Voraus. Zur monetären Seite, die möchte ich natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Falls ihr am Ende des Monats nicht wisst, wohin mit dem ganzen Restgeld, wir sind kategorisch ja gegen Paywalls, trotzdem verursacht uns der Podcast Kosten für Software, Hosting und Online-Dienste. Wir haben uns ja abgeschminkt, dass wir komplett 0 auf 0 rauskommen. Hobbys kosten immer Geld, ne? Brian sammelt Blu-ray, ich sammel Schallplatten und andere Leute sammeln Oldtimer. Aber uns ist allein schon mit ein paar kleinen Auphonic-Stunden geholfen. Auphonic ist ein ganz tolles Online-Tool, mit dem wir besser klingen, als wir sonst klingen würden, wenn wir es nicht benützten. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn, über den entsprechenden Link in den Shownotes könnt ihr uns Stunden für Auphonic spendieren und auch auf diese Weise direkte Mang an den Produktionskosten des Podcasts beteiligen. Wir danken allen, die das tun. Und liebe Zuhörende da draußen, liebe Thunfischende, liebe Haarige, schaltet auch übernächste Woche wieder ein, wenn ihr den Brian sagen hört.
Toast. 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 Hallo Zimmerservice. Hallo Zimmerservice. Schicken Sie mir nochmal 50, schicken Sie mir nochmal ein komplettes Toastbrot.
Wir reden natürlich über, lieber Brian,
der blinde Passagier. Nee, den O-Ton-Titel hebe ich mir dann für die nächste Folge auf. Es ist der blinde Passagier. Ich darf schon vorausschicken, die Ogmanics haben... Toast. Die Ogmanics haben in dieser Folge sehr viel Screentime und die ist auch sehr lustig.
Ja, oh, das wird fein. Aber bis dahin verabschieden wir uns erstmal kurz. Liebe Leute da draußen, danke fürs Zuhören. Es war mir mal wieder ein Fest, lieber Brian. Auch vielen Dank an dich.
Mir sowieso. Und denkt immer dran, nicht bei Eds Bäckerei kaufen. Da gibt's Kakerlaken zu den Schleimkugeln.
Ciao, ciao.
Tschüss. Das war das letzte Mal, dass ich Eds Bäckerei gekauft habe.
Die meisten immer Ed.